Guten Morgen, liebe Geschwister. Freut mich, wieder hier sein, vor Ort, nicht über Zoom, nicht bei Banco, sondern da. Ich war ziemlich lange nicht da. Ich war 3 Wochen in der Ukraine. Bin vor 2 Wochen wiedergekommen. Fühle mich gut, alles gut. Gesund und munter. Genau. Und ja, jetzt kommen wir langsam zu der Predigt. Eigentlich meine erste Predigt hier war vor einem Jahr, also ist schon ein Jahr rum. Einfach Tatsache. Okay, ich möchte heute mit einigen Überlegungen starten zum Thema Kampf, Thema Krieg und auch der Sieg. Lass uns mal überlegen, in welchem Raum wir leben, in welcher Welt leben wir heute mit Ihnen zusammen. Und dazu passt wunderbar dieses Lied, was wir gesungen haben, 372. Und hier steht: Du hast uns in eine Welt gestellt, in der Nacht der Welt, in die Schuld der Welt, in den Streit der Welt, in das Leid der Welt. Und auch die Not. Und wir wissen, dass diese Welt ist ziemlich kaputt. Ja. Neben höflichen Antworten im Supermarkt, im Einkaufsladen und freundlichen Masken überall, sehen wir, dass eigentlich läuft immer ein heftiger Kampf und Krieg. Wir sehen Hass, Neid, Lüge überall. Die Menschen verachten einander, verraten, wie Judah, und die Menschen verleugnen Gott. Und natürlich, wir wissen alle, dass der Satan versucht, gegen Gottes Reich zu kämpfen. Ich habe vor kurzem mich so gewundert, also ich lebe in einem Haus und da steht noch ein Haus und die Nachbarn aus dem anderen Haus haben sich einander so organisiert, kollektiv, die haben einen Pool gestellt für Kinder, haben auch ein Zelt gestellt, wo sie abends miteinander Zeit verbracht haben. Also ich habe mich richtig gefreut für die, dass die, ja natürlich in diesen Zeiten, vielleicht ist es nicht so toll, aber das waren immer dieselben Personen und deswegen ist das ganz okay, die haben richtig gut Zeit miteinander verbracht. Ne? Und dann sitze ich auf meinem Balkon, bereite mich auf die Predigt vor und ich höre, dass wie ein Nachbar mit dem anderen spricht und erzählt, jemand von den noch andere Nachbarn hat sich geklagt über die. Die waren nicht zu laut, es war nicht eine verrückte Party, aber jemand war entweder neidisch oder sonst was und dann hat er an Vermieter geklagt und jetzt müssen die Pool, ich weiß nicht, das hat auch Geld gekostet, jetzt müssen die das Ganze zusammenpacken, also haben die schon zusammengepackt. Dann denke ich, boah, das ist aber so doof, ey. Genau. Und in so einer Welt leider leben wir, wo kein Platz für ein bisschen Geduld ist. Natürlich, wenn die da ein bisschen laut sind, aber das war nicht zu laut, ist es vielleicht nicht ganz so bequem, aber das war okay. Genau. Und damit wir, also warum das so ist und wozu das so ist, da möchte ich einen kleinen Exkurs machen in die Geschichte. Das ist gut, wenn wir Gottes Plan für diese Erde verstehen, dann verstehen wir, was hier auf der Erde stattfindet. Das ist gut, wenn wir Geschichte wissen, wenn wir ein bisschen mehr Zeit betrachten können, wenn wir in die Vergangenheit schauen können, in die Zukunft, weil die Zukunft kennen wir ja, so wie es am Anfang waren die Prophetie, dann wurden die erfüllt, dann kamen noch weitere Prophetie und die werden auch erfüllt, genauso wie die ersten. Und wenn wir diesen Zeitraum von Anfang bis Ende betrachten können, dann sind wir schon fast in der Ewigkeit und nicht mehr so an die Zeit gebunden. Also, Gott wollte den Menschen kreieren, schaffen. Er hat das auch gemacht. Er wollte ein Volk schaffen, das gehorsam ihm ist und das eine Beziehung mit ihm hat. das Abbild Gottes darstellt, dass sein Charakter und sein Wesen und seine Herrlichkeit überall strahlt, auch durch die Menschen und in der Schöpfung, wie heute Elmar gesagt hat. Und er lässt auch seinen Abbild, seinen Abdruck auf uns. Und wir sollen diese Abdrücke Gottes auch auf die Schöpfung lassen. Gott hat uns Aufgabe gegeben, dass wir auch über die Schöpfung regieren, verwalten und bearbeiten. Genau. Und das Endziel der Kreation war nicht, dass wir hier bespaßt werden oder weil es Gott langweilig war und dann dachte ich, was soll ich denn tun? Nein, er hat all das zu seiner Ehre gemacht. Die ganze Kreatur ist zu seiner Ehre geschaffen worden. Das lesen wir auch in Hesekiel 36 über Neues Bund. Da sagt Gott, ich mache das nicht um euretwillen, sondern wegen meinem Namen. Das ist großartig und ich persönlich mag das, dass Gott so groß ist, so souverän und so heilig. Und wenn wir das zusammen mit seiner Liebe begreifen, mit seiner endlosen Liebe, dann werden wir auch die glückseligsten, und das sollen wir und dürfen wir auch sein. Also es war alles schön und gut, hat funktioniert, aber nicht lange. Da ist ein Problem aufgetreten, Sündenfall. Der Teufel, der so groß und auch so toll war, der hat rebelliert. Wir kennen, er hat Adam und Eva betrogen und verführt. Und wofür sie und auch wir mit ihnen zusammen bestraft wurden, so dass der Mensch geistlich starb. Und nur dank Jesus sind wir wieder lebendig geworden in Jesus' Auferstehung. Das kennen wir. Aber heute möchte ich für uns ist es wichtig, dass seit diesem Punkt, wo der Mensch von Gott abgetreten ist, dass seit diesem Zeitpunkt läuft ein echter Krieg. Seit dem Sündenfall versucht Satan, den Menschen oder die Menschheit zu versklavern. Er versucht, die Oberschaft und die Herrschaft über die Erde und den Menschen erreichen. Also, was ich sagen möchte, dass es läuft ein Krieg zwischen Gott und Satan, zwischen Gutem und Bösen, zwischen zwei Reichen. Satan hat auch sein Reich mit seinen Dämonen. Genau, und dieser Krieg ist viel größer und viel heftiger, als wir uns nur vorstellen können. Wir sehen es nicht, ja, also mit unseren Augen, wir sehen nicht, wie da die Engel irgendwo irgendwas tun. Wir sehen nur, keine Ahnung, alles Materielles. Aber es heißt nicht, dass es irgendwo da in parallelem Universum stattfindet. Ja, es ist real, es ist hier, heute, da, dieser Krieg. Genau. Wie ich schon erwähnt habe, die Sünde führte zu Hochmut, zum Neid, zu Faulheit. Der Mensch ist bedürftig geworden, er braucht immer, er ist leer und arm. Und wir sehen auch die Entwicklung der Menschheit, wie grausam es war, wie grausam das Leben von Adam und Eva geworden ist. Wir sehen auch, wie Kain seinen Bruder tötet. Und die weitere Entwicklung von Menschheit, es führte letztendlich zu den Kriegen. Die Völker haben gekämpft. Und wir wissen auch aus dem Alten Testament, dass es gekämpft wurde. Und zwar heftig. Also für unsere heutigen Verhältnisse ist es nicht ganz so toll, ne? Wenn man mit Schwert kommt und jemanden einfach tötet. Und Gott hat sich auch Gott hat sich ein Volk auserwählt, das heilig leben sollte, das ihn vertreten sollte, das mit dem er einen Bund hatte. Und dieser Volk sollte seinen Willen und sein Design für Leben weitergeben. Und alles, was Gott widersprach, durfte er vernichten. Liebe Geschwister, Gott ist derjenige, der darf es tun. Er gibt vor, was die Strafe für die Sünde ist. Und er hat es auch gemacht. Wir wissen, wie Gott durch sein Volk gekämpft hat. Zum Glück aber, sein Zorn war nicht bis zum Ende ausgedrückt. Gott hasst die Sünde und Götzendienst, und es könnte viel schlimmer auskommen. Wir wissen, dass er hält seinen Zorn in gewissem Rahmen. Deswegen das Böse oder die Bosheit, das Böse, wenn wir vergleichen das Gute und das Böse, ist nicht das, was wir irgendwo in Büchern, in Romanen lesen, nicht das, was wir im Fernseher sehen, oder sogar nicht das, was wir in den Büchern über Moral und Ethik lesen. Sogar das reicht nicht. Böse ist das, was Gott sagt, ist böse, was ihm nicht entspricht. Böse ist nicht das, was wir uns selber ausgedacht haben, was ich entschieden habe, das ist gut, das ist schlecht, deswegen ist es gut und schlecht. Das ist auch nicht das, worüber wir uns vereinbart haben, wenn wir sagen, gut, lass uns jetzt so leben, so handeln, dann ist es okay. Passt auch nicht. Zum Beispiel gleichgeschlechtliche Beziehungen sind okay, weil es anderen nicht stört. Deswegen sollen die okay sein. Nein, gar kein okay. Alles, was Gottes Charakter und seine Ansichten widerspricht, ist schlecht und böse. Wenn es ein Gräuel für ihn ist, dann ist es nicht gut. Die Menschen verlassen sich lieber auf ihren Verstand, auf ihre Intelligenz und wollen selber entscheiden, was gut und schlecht ist. Die wollen selber Götter sein. Also nichts Neues unter der Sonne. Und bei dem allen blieb Gott weiterhin gnädig zu den Menschen. Nach der Sinnflut ließ er den Menschen leben, weil er hatte etwas vor mit den Menschen. Gott hat einen Plan, er hat ein Vorhaben mit den Menschen. Wenn er eine Absicht hat, er wird es vollbringen. Und er wollte sich ein Volk schaffen, das ihm treu ist und das seine Herrlichkeit weiter ausstrahlt und gibt. Er gab Mose ein Gesetz, das das Volk leiten sollte. Er hat Joshua, Richter, Israel, also die Könige, David, in Kriegen geführt. Ja, er hat sein Volk geführt. Allerdings, sein Volk war immer wieder blöd. Er wandte sich regelmäßig von Gott ab, betreibte Götzendienst und vermischte sich mit den heidnischen Völkern. Und das führte letztendlich zu einer geistlichen und somit natürlich auch einer sichtbaren Niederlage. Es hatte auch Konsequenzen. Natürlich, wie ich schon erwähnt habe, haben die gekämpft physikalisch, ja, mit Waffen. Und das war für diesen Zeitabschnitt, ja, jetzt leben wir in einem anderen, aber für die Epoche, für diese Episode, das war okay. Warum das okay war, also mit hundertprozentiger Überzeugung kann ich es leider nicht beantworten, das weiß nur Gott alleine, warum er auf diese Weise gemacht hat. Aber was ich mir überlegen kann, ist, dass in der Zeit gab es noch keine Kraft, um mit der Liebe es zu machen. Die Menschen waren einfach halt Menschen. Und deswegen, also es gab keine Kraft. Und zweitens, Gott hat sich auf diese Weise auch offenbart. Er hat gezeigt, wie er ist. Weil Gott zeigt sich mit Wörtern. Er sagt, gut, ich bin das und das, ich möchte das und das, ich will das und das. Und auf anderer Seite, er macht etwas und an seinen Werken sehen wir, wie er ist. Genau. Und wir sind die Glückseligsten, weil wir können drauf retrospektiv, rückblickend schauen. Wir sind jetzt in anderer, in anderem Zeitabschnitt. In dem Zeitabschnitt, wo Jesus Christus schon gekommen ist und er hat alles verändert. Natürlich, der Kampf, der ist noch da. Wir sind noch nicht auf dem Himmel. Aber der Sieg ist schon da, weil Jesus hat jetzt schon gewonnen. Und diesen Sieg wird er noch vollbringen. Also bis zum Ende dann realisieren. Nun aber sind wir im Kampf. Wir sind sein Volk und er hat seine Gemeinde hier zum gewissen Zweck gestellt. Aber nun kämpfen wir anders. Nun kämpfen wir nicht gegen Fleisch und Blut. Wir stehen nicht auf, nehmen Schwert und schlagen blöden Heiden oder untreuen Menschen. Unser Krieg ist anders. Unser Krieg ist heilig, mit Liebe und Demut. So wie es unser König gemacht hat. Könnt ihr euch das vorstellen, dass König selber uns vormacht, wie wir kämpfen sollen? Der König, der Richter über alles, wird zum Schlachtopfer. In Epheser 6, 12 lesen wir, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Eigentlich war das ziemlich unerwartet für die Juden, dass der Messias kommt, nicht mit Schwert, nicht mit Kalaschnikow und macht alle Feinde fertig. Jesus kommt und besiegt Hauptfeind, den Satan. Nicht mit dem Schwert, sondern mit seinem Tod und mit seiner Auferstehung. Und das ist ein totaler, absoluter Sieg über Satan und seine Macht. Übrigens, deswegen, wir sind nicht unter Satans Macht, aber wir können noch die Auswirkung oder Einfluss von ihm erleben, dass er versucht, etwas zu machen. Aber wir sind nicht unter seiner Macht, wir sind befreit worden von seiner Macht. Und ziemlich bald, wir wissen noch nicht wann genau, aber bald und unvermeidlich wird dieser Sieg vollbracht, vollendet, wenn Jesus wiederkommt. Der Schlüssel hat er schon, er muss noch bis zum Ende es öffnen. Und das wird ein herrlicher Sieg sein. Das ist cooler, größer, als wir uns vorstellen können und was wir in Filmen wiederum sehen, wie irgendeiner Superman da irgendwas rettet, der wird herrlich kommen und herrlich siegen. Und für uns ist das eine Ehre, ein Teil davon zu sein. Und mindestens Erkenntnis davon, dass wir überhaupt in diesem Krieg, in diesem Kampf jetzt leben, das ist schon ziemlich wichtig. Für Deutschland, wo wir Hunderte von Versicherungen, Sicherheiten haben, mit sozialem System wie in Deutschland, mit dem Frieden, den wir haben und Wohlstand. Für unsere menschlichen Augen ist dieser Krieg kaum sichtbar und spürbar. Aber wir sind geistliche Menschen und deswegen wissen wir, wovon ich rede. Gut, jetzt kommen wir zum Thema Kampf. Lass uns anschauen, Kampf gegen diese Welt, in der wir leben. Ja? Dieser zeitliche Raum, ethischer Raum, physikalischer Raum, wo wir gestellt sind mit Schuld, Streit, Leid, Not, Hass, Neid, Lüge. Man kann natürlich unterschiedliche Ansichten diesbezüglich haben, also mit welchen Methoden wir kämpfen sollen mit dieser Welt. Also nicht mehr dieser Welt, gegen die Gesetzlosigkeit, gegen Bosheit, Ungerechtigkeit, Perversheit dieser Welt. Also man kann unterschiedlich denken, aber eins wissen wir sicherlich, dass wir als Gemeinde, wir sind das Licht und der Salz, das Salz für diese Welt. Am Anfang, ganz am Anfang, hat Gott den Menschen in Edengarten gestellt und geschaffen, und die Menschen sollten sich vermehren und Gottes Bild auch vermehren und sein Design für das Leben. Und heute hat Gott die Gemeinde gestellt in diese Welt, damit wir seinen Willen, seine Herrlichkeit und Heiligkeit verbreiten und weiterbringen in diese verdunkelte Welt. Deswegen an dieser Stelle würde ich nicht sagen, wie aktiv, wie aggressiv oder dominant wir mit dieser Welt oder Gesellschaft kämpfen sollen, wie wir Gottes Gesetz in diese Welt bringen sollen oder wie wir in welchen Situationen wir handeln sollen. Auf einen Punkt möchte ich aber aufmerksam machen, das ist eben die wirksamste Methode, die wir haben. Das ist neue Menschen zu Christus bringen. Neue Lichter, die das seine Anwesenheit, Gottes Gegenwart, wo Heiliger Geist lebt, dass wir es erweitern. Es bringt weniger, wenn wir die Menschen zur biblischen Ethik überzeugen oder zwingen. Es wäre auch nicht schlecht, wenn die Menschen nach biblischer Ethik leben, weil das bringt auch Segen, wie es mit Israel war. Wenn die Gesetze folgten, dann war alles gut mit ihnen. Und es bringt nicht so viel, wenn die Menschen das Richtige tun, ohne das Richtige zu werden, ohne das Richtige zu sein, eben Gottes Kinder. Die Menschen müssen von Gott geboren sein. Die müssen geistlich lebendig sein. Es bringt nicht so viel, wenn man die Atome zusammenpackt, aber kein Leben da ist. Und das können die machen nur, wenn sie durch Jesus mit Gott versöhnt werden, Buße, Umkehr, Taufe. Und überhaupt, die können nicht das Richtige zu tun, wenn die Menschen Sünder sind. Es ist unmöglich. Ja, in dieser Welt LGBT, Homosexualität, Gender, geschlechtsneutrales Geschlecht oder so etwas. Das angefangen hat so circa in den 70ern, noch verbreiteter ist es in den 90ern geworden, soweit ich weiß. Und das ist ziemlich neu für diese Welt. Und was können wir dagegen machen, was in dieser Welt abläuft? Wir können aktiv dagegen sein. Wir können die Wahrheit sagen, das ist nicht okay für Gott. Und wir können auch wissen und sagen, es wird nicht gut machen für die Gesellschaft. Die Konsequenzen davon, die sehen wir jetzt noch nicht gleich, die werden noch kommen und die werden auch neu sein. Deswegen sollen diese Konsequenzen sollen uns und die Menschheit nicht überraschen. In der Welt läuft auch der Kampf dafür, wer entscheidet, wie man leben soll. Jede Werbung, jeder Lehrer, der Weisheit oder jeder Ideologe versucht uns zu raten oder vorzugeben, wie wir leben sollen. Was es gut ist zu leben. Du brauchst das, du brauchst dies, lebe so und dann ist alles gut. Aber wie sollte man es wissen? Und das weiß und darf sagen nur derjenige, der dieses Leben geschaffen hat. Der Anfang und die Quelle des Lebens, und das ist der Schöpfer des Universums. Das ist unser Gott, der Schöpfer des Sichtbaren und Unsichtbaren. In der Welt leben wir. Okay, der Kampf gegen Verführung, gegen einen selber, also gegen das, was in uns passiert. Also ich würde sagen, Kampf gegen mich oder gegen sich selber, aber ich meine nicht ich, weil Ich meine meine alten Gewohnheiten und die Sünde, die in mir noch lebt, weil ich bin kein Sünder mehr. Ich bin Gottes Kind und das ist das, was ich bin oder wer ich bin. Die Sünde wohnt leider im Fleisch und da ist auch ein großer Kampf. Ich hoffe, ihr merkt das auch. Wenn nicht, dann ist da wahrscheinlich etwas nicht in Ordnung. Wir müssen gegen blöde Gedanken kämpfen, gegen blöde Gefühle, ich zumindest, gegen Verführungen, meine Augen, Begierden. Und das ist ja, das ist ein Teil meines Lebens und unseren Lebens. In Hebräer 12,4 lesen wir, denn ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden in den Kämpfen wider die Sünde. Hohoho, nicht bis aufs Blut widerstanden in den Kämpfen wider die Sünde. Und ja, man kann auch viel über diesen Kampf reden, aber aus meiner Erfahrung habe ich jetzt festgestellt, dass je tiefer und persönlicher meine Beziehung zu dem Herrn ist, je näher ich zu ihm komme, desto stärker werde ich in diesem Kampf. Desto schwächer wird diesen Einfluss von der Sünde, die mich so anlocken versucht. Es reißt mich dann nicht an, dann bin ich wirklich frei und ich möchte in Freiheit leben. Ich möchte nicht versklavert sein, nicht von irgendwas. Nicht von Sünde, nicht von Geld, nicht von Menschen. Deswegen, das Entscheidende hier ist unsere persönliche Beziehung zu Gott, weil er ist die Quelle auch der Kraft, um da widerstehen zu können. Und natürlich in diesem Kampf brauchen wir auch Disziplin. Auch Willensstärke brauchen wir, um Nein zu sagen, wenn da Nein gesagt werden muss. Und unser erkaufter Wille, der ist fähig. Und natürlich brauchen wir sehr die Gnade von Gott für diesen Kampf. Ohne Gott können wir das nicht. Diese Gnade, von der wir reden, das brauchen wir für die Errettung, dass wir zu Gott kommen, dass wir errettet werden und für das ganze Leben. Das ist das, was wir brauchen. Und wie Michael heute schon erwähnt hat, Jesus tritt für uns ein. Der kämpft mit uns und für uns. Der ist alles für uns geworden. Der König, der Priester, Schlachtopfer, König, Herr und Bräutigam, auf den wir warten. Kampf gegen die Faulheit, morgen früh aufzustehen zum Gebet, für private Zeit mit Gott, aufstehen morgens früh, wo meine Gedanken noch frisch sind, wo ich noch nicht über Arbeit, nicht über sonst was denke, wo ich zu meinem Gott und Herr kommen kann. Auch dieser Kampf in Matthäus 26, ab Vers 40, Matthäus 26, Vers 40 lesen wir, und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafen und sprach zu Petrus, konntet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht an Fechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Nur eine Stunde. Wie seht ihr das? Eine Stunde ist schon recht viel für Gebet, ne? Und Jesus sagt, eine Stunde konntet ihr nicht. Wenn wir kein Gebetsleben haben, dann werden wir die Verluste tragen oder sogar Niederlage. Wir brauchen es so sehr. In Vers 38, etwas davor, sagt Jesus zu den Jüngern, Petrus und Jüngern, bleibt hier und wachet mit mir. Jesus wollte, dass sie gemeinsam es tun. Und wie ist es bei uns, wenn Jesus wollte, dass die Jünger mit ihm beten? Vielmehr ist es auch bei uns. Deswegen brauchen wir auch füreinander zu beten und eine Unterstützung voneinander. Ja, das ist unser Lauf im Leben. Im 1. Korinther 9, Vers 26 lesen wir: Ich laufe nun so, nicht wie ins Ungewisse. Ich kämpfe so, nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich zerschlage meinen Leib und knechte ihn, damit ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt, selbst verwerflich werde. Dieser Kampf ist nicht einfach so, um irgendwas zu tun. So, la 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 la. Ja, das ist nicht etwas, was sinnlos ist. Wir wissen, was uns erwartet. Im Vers davor, 25, stand: Jeder aber, der sich am Wettlauf beteiligt, ist enthaltsam in allem, jene um einen vergänglichen Kranz zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Liebe Geschwister, unsere Belohnung ist unvergänglich. Und wir wissen, weswegen und wofür wir kämpfen. Vertrauen. Vertrauen in schwierigeren Situationen, in unklaren Situationen, wo man weiß nicht, wie es weitergehen wird, in diesen Situationen zu vertrauen, dass wir uns nicht auf uns selber, nicht auf anderen Menschen, die Macht oder Geld haben, dass wir nicht auf unser Geld verlassen, sondern auf Gott. Das ist auch manchmal ein Kampf, Gott zu vertrauen, wo es unklar, unsicher ist, wo einige Dinge Angst machen können. Und Kampf, ja, einfach gehorsam und treu zu sein. Und bei Gehorsam und Treu ist das so, dass das können wir zeigen, beweisen, nur in Taten. Wir können es nicht beweisen, wenn wir auf dem Sofa sitzen und wenn alles gut läuft und wir nicht versucht werden. Wenn die Versuchung kommt, dann sieht man das Gehorsam. Wenn man das tut, was man so nicht eigentlich gerne möchte, da sieht man die Treue. Deswegen, wenn wir in der Krise sind, bleiben wir einfach gehorsam und treu Gott und dem, was er von uns erwartet. Lass uns anschauen, wie Christus, unser Herr, gekämpft hat oder gelebt hat. Er war immer gnädig und barmherzig mit den Menschen. Und er hat auch dabei immer die Wahrheit gesprochen. Was er hasste, war Heuchelei und der Unglaube. Ansonsten war er immer nett. Und Jesus selber ging morgens früh, um zu beten. Jesus ging für lange Zeit in einsamen Ort, um zu beten. Er war abhängig von Gott und von Beziehungen mit ihm. Deswegen müssen wir es auch lernen, dass wir abhängig von Gott sind. Ich habe jetzt angefangen mit der Apostelgeschichte zu lesen. Also da sieht man auch, wie die Jünger und die erste Gemeinde gelebt hat und gekämpft hat. Jesus Christus ist gegangen und dafür ist Heiliger Geist gekommen. Im Apostelgeschichte 1,8 steht, ich glaube, Eva könnte das auswendig sagen, dass ihr werdet Kraft empfangen und Zeugen sein. Ja? Mit dem Heiligen Geist haben wir auch die Kraft empfangen. Und das ist passiert. Ja? Jesus hat es versprochen, das ist passiert und passiert immer noch. Und die Jünger waren mit dem Geiste erfüllt und haben gepredigt. Das war die Kraft, mutig zu predigen. Nicht Angst vor Schriftgelehrten, Pharisäern, nicht vor der Stadt zu haben, sondern einfach gehen und das Wort des Lebens und der Wahrheit sagen. Und ich habe mich gefragt, okay, Petrus hat gepredigt und die Tausenden haben sich bekehrt. Also man kann sagen, erfolgreich hat er gepredigt. Und wie konnte er die Menschen überzeugen, so dass es so erfolgreich war? Hat er in Weisheiten gesprochen oder ausgeklügelt gesprochen? Nein. Seine Predigt war ganz einfach. Das war Evangelium. Ich habe auch versucht, seine Predigt zu analysieren. Also was war der Bestandteil? Er hat einfach gesagt, Gott, der all das geschaffen hat, er hat einen Lebensstandard. Und er hat seinen Sohn gekreuzigt. Aber Jesus ist für euch gestorben. Er hat es für euch gemacht. Und das war der Wille seines Vaters. Und die Schriftgelehrten wunderten sich. Gut, okay, dieser Petrus, der spricht eigentlich ganz einfach. Der ist ein einfacher Mann. Wie kann er das sowas machen? Er hatte es gemacht, weil er die Kraft von Gott hatte. Ziemlich einfach. Und er hat einfach, direkt und einfach gesprochen. Ja, die Menschen schauten auf die Apostel mit Big Eyes, mit großen Augen, mit großer Verwunderung. Wie könnte er sowas machen? Die hatten große Erwartungen an sie. Wir lesen, wie gelähmter Almose neben dem Tempel da saß, wollte Geld, aber die sagen, nee, ich habe kein Geld, aber hier kannst du, steh auf. Die Volksmenge, die haben sich gewundert. Aber Petrus sagt zu ihnen, ich habe es gemacht nicht, weil ich so toll bin, denkt nicht, dass ich so ein toller Kerl bin und vieles kann. Wir haben es nicht mit unserer Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, sagt er. Sogar nicht mit Frömmigkeit. Nicht, wenn wir so gut sind, dann können wir was tun. Nur, weil Gott in uns wirkt oder durch uns. Nicht mit unserer Kraft oder Frömmigkeit haben wir es bewirkt. Wenn wir drittes Kapitel da lesen, dann sehen wir, dass entscheidend war der Name Jesu und der Glaube. Name Jesu und der Glaube. Und da lesen wir auch, dass die Jünger haben sich nicht geschämt, Namen Jesus. Und eigentlich, es war verboten, diesen Namen wollen wir nicht hören, hier in dieser Stadt. Und das ist auch unser Kampf, dieses manchmal Scheu, Scham, keine Ahnung, Blödsinn zu überwinden, Jesu Namen zu bekennen und seinen Namen zu predigen. Also Scheu überwinden und Jesu Namen zu bekennen. Wie es manchmal ist, ja, ich bin Christ, aber ihr um mich herum, Leute, ihr erfährt es nur dann, wenn es irgendwie selber von selber auftaucht. Ansonsten möchte ich tolerant sein und ja, bei Möglichkeit vielleicht erzähle ich es euch. Ist ja nicht gut. Wir sehen, dass die Menschen in die Hölle gehen. Wie können wir schweigen? Wenn der Schöpfer dieser Welt in diese Welt gekommen ist und den Menschen erkauft hat. Genau. Und die Jünger, die haben ihren Wohlstand einfach alles verkauft, damit sie den Bedürftigen geben können. Okay. Der Kampf gegen die Sünde in anderen Menschen. Manchmal die Menschen verhalten sich nicht so clever, ziemlich blöd, doof und unangenehm. Und wenn wir handeln trotzdem, dass sie so blöd sind oder also verhalten sich nicht gut, dann werden wir die Kohle auf ihren Kopf sammeln. Im Römer 12, 20 lesen wir, wenn nun deinen Feind hungert, so speise ihn. Wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken. Denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Also in jeder Situation dürfen wir, als Möglichkeit sehen, um die Liebe zu zeigen, Gottes Heiligkeit zu zeigen, den Menschen ein Stückchen der Ewigkeit der Liebe und Gottes Herrlichkeit schmecken lassen, damit sie wissen, wie, dass es anders sein kann. Denn unsere Kraft kommt nicht von uns und nicht von dieser Welt, nicht aus dieser Welt, nicht aus dem Zeitlichen, sondern von der Ewigkeit, von Gott. Da gibt es ein berühmter Schreiber, Henry Nouwen, der katholische Priester. Er hat ein Buch geschrieben, es heißt Der verwundete Heiler. Liebe Geschwister, wir sind die verwundeten Heiler. Wir sind diejenigen, die selber Wunden haben und die werden geheilt. Und deswegen, weil wir Heilsmittel haben oder wir kennen denjenigen, der heilen kann, sind wir diese Heiler, die verwundeten Heiler. Ich habe ein Beispiel aus meinem Leben, vom Berufsleben. Ich hatte eine Kollegin und die gibt es immer noch. Eines Tages, ich weiß nicht, was mit ihr passiert ist, aber die ist ziemlich zickig geworden. Ich weiß nicht, was da schief gelaufen ist, aber sie hat angefangen, einfach mit mir ziemlich schlecht umzugehen. Diese Blicke mit anderen Kollegen, um mich zu reden, also das merkt man ziemlich schnell und gut. Genau, aber ich habe versucht, einfach lieb mit ihr sein und am Ende, ich habe ihr noch Schokolade gebracht. Genau, wie man sagt, man kann, wenn deine Frau schimpft, kannst du Schokolade in ihr werfen und weglaufen. Genau, und letztendlich konnte ich dann vor der Corona-Krise mit ihr ein schönes Gespräch führen und noch mit einem Kollegen über das Evangelium. Genau, und das war einfach ein Segen und die Beziehung war doch wieder gut. Und ich merkte, wie berührt war davon. Also das ist unsere Waffe, unser Licht, unser Salz, die Liebe. Die Liebe heißt, gut handelt, das Wohl dem anderen wünschen, trotz dem, was der andere blöd oder böse tut, denkt, fühlt. Im 1. Petrus 2,12 lesen wir, und führt ein rechtschaffenes Leben unter den Völkern, damit die, die euch als Übeltäter verleumden, eure guten Werke sehen und Gott preisen am Tag der Heimsuchung. Tja, in dieser Welt, in dieser Zeit müssen wir auch leiden. In das Leid der Welt hast du uns gestellt, deine Liebe zu bezeugen. Lass uns Gutes tun und nicht eher ruhen, bis wir dich im Lichte sehen. Also, ja, leiden muss man, aber das ist zeitlich. Und wir haben Kraft, um das zu überwinden. Für Geduld. Irgendwann wird Gott alle Tränen, alles Leiden wegmachen. Genau, und Kraft dafür gibt uns Gott. Er hat uns seinen Heiligen Geist gegeben, der als Feuer und starker Wind über die Gemeinde kam oder auf die Gemeinde. Nur wenn wir diese Liebe empfangen haben, können wir sie weitergeben. Anders funktioniert es nicht. Wir haben in sich nicht die Quelle, nicht die Liebe, nicht dieses Ressource, um zu lieben. Genau. Empfangen haben wir sie und wir sollen unsere Beziehung mit Gott pflegen, damit wir diese Liebe weiterhin über das Leben und die ganze Ewigkeit dann empfangen. Und wenn wir unseren Teil tun, Gott ist treu und wird es wohl machen. Ich habe noch ein Zeugnis, ich versuche es kurz zu machen. Mein Papa dient ja in der Gemeinde in Ostukraine. Das ist nicht einfach, da zu bleiben. Und viele Pastoren sind ausgewandert, aber Papa blieb und er möchte treu Gott bleiben, beziehungsweise er hat Offenbarung, dass er da sein soll und die Gemeinde führen soll. Und Jetzt hat eine Mission meinen Papa mit Geld gesegnet, also für ein Auto. Genau. Das ist auch für den Dienst, weil er die Menschen bringen soll von Gemeindehaus zu Haltestellen oder nach Hause. Deswegen braucht er ein 7-Sitzer-Auto. Naja, auf jeden Fall, gut. Geld ist da. Und ich habe ihm damit geholfen. Ich habe, ich weiß nicht, eine Woche den ganzen Markt analysiert, mir eine Route geschrieben, 20 Auto. Gut, wir fahren so und finden das Beste. Wir wollten noch Mehrwertsteuer zurückkriegen, damit es billiger wird. Also kostet ja viel Geld. Genau. Die Details werde ich nicht erzählen, aber auch in Details war Gott da. Auf jeden Fall, ich treffe mich mit dem Mann, mit dem ich es zusammen gemacht habe. Der kam aus der Ukraine. Und dann ein Auto hat er abgesagt. Und dann haben wir andere Route genommen und zum Auto gefahren, was ich persönlich so gut fand. Und dann kommen wir, Auto ist gut, wunderbar, passt alles. Also alle Parameter passen. Der Preis war ein bisschen hoch. Ich habe es nach unten verhandelt, aber immer noch, ich wollte was dazulegen, dass Papa es verkraften kann. Oder dass wir es kaufen können. Dann dachte ich, gut, ich lege was dazu. Es klappt und der Verkäufer hatte an diesem Tag einen Termin bei der Zulassungsstelle. Weil in der Corona-Zeit muss man das 2 oder 3 Wochen vorhersagen. Ansonsten kriegt man keine Kurzzeit, Kennzeichen und sowas. Also ich habe für den Verkäufer 2 Autos abgemeldet und mein angemeldet. Also ein Wunder, dass an dem Tag, in ein paar Stunden fahren wir hin und erledigen das Ganze. Dann, das war nicht weit von zu Hause, 150 oder 200 Kilometer, haben wir uns überlegt, was machen wir am nächsten Tag, wir wollen noch ein Auto kaufen. Also dieser Mann ist, ich sag mal, geschäftlich gekommen, damit er ein Auto in die Ukraine bringen kann und verkaufen kann. Gut, wir schauen, finden ein zweites Auto, fahren nach oben nach Bremen. Ich lasse mein Auto da stehen, nicht ganz gut stehen lassen, aber wir können ein bisschen übernachten, ja, und dann fahren morgens früh Richtung Dresden. Da finden wir ein Auto und das ist gut für uns, weil das ist Ausfuhr aus Deutschland an Polen, Ukraine. Genau, wir kommen dahin morgens früh, langsam, passt Auto. Da haben wir noch ein Problem festgestellt, das hat der Verkäufer dann repariert, die Zündspüle und Zündkerzen. Und dann auch am Ende der Zeit schaffen wir es noch durch einen Zulassungsdienst anzumelden. Das war auch ziemlich knapp, aber alles zeitlich geschafft und geklappt. Dann fahren wir. Also ich habe für Papa Auto ohne Mehrwertsteuer gekauft, ist okay. Aber dann kommen wir zu dem Zoll, polnischer Zoll, und ich sehe eine Warteschlange von LKWs, unglaublich groß. Ich weiß nicht, 5 Kilometer oder so. Und also wir würden da 2 Tage stehen, damit es Zoll durchgehen, weil wenn du Auto mit Mehrwertsteuerrückgabe kaufst, musst du diese Warteschlange nehmen. Und wir fahren jetzt PKW-Schlange und da waren nur 5 Autos. Also 2 Zölle sind wir in 1,5 Stunden durchgegangen. Einfach perfekt. Und dann erfahren wir, dass dieses Auto, wo ich Geld zulegen wollte, dass dieses können wir um diesen Betrag billiger verzollen. Also ich musste nicht Geld zulegen, die Verzollung war nicht 3.000, sondern 2.000 und knapp. Also alles wunderbar gepasst und jetzt, das Auto ist schon in Lugansk, jetzt ist mein Papa von der Ukraine abgeholt und alles gut. Also, was ich damit sagen wollte, dass Gott treu ist. Wenn Gott will, er wird alles lenken und wird die Wege gerade machen. Abschließend möchte ich sagen, dass wir in einem Kampf sind. Es läuft ein heftiger geistlicher Kampf. Und wir kämpfen nicht gegen die Menschen, die schlecht sind. Wir kämpfen nicht gegeneinander. Wir kämpfen gegen Satans Reich und böse Geister. Wir kämpfen nicht mit Hass und Angst, sondern hey, ihr Teufel da. Wir kämpfen geistlich mit Kraft der Liebe und Waffenrüstung Gottes. Kennt ihr noch aus Epheser 6? Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt, so steht nun fest, umgürtet euch umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit, Füßen bereit für das Evangelium des Friedens, Schild des Glaubens, Helm des Heils, Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Also, liebe Geschwister, lasst uns alles ablegen, was uns in diesem Kampf schwach macht, was uns stört zu lieben. Lasst uns von allem befreien, was uns versklavert. Sei es Geld, nicht gegenseitige Liebe, Love Story, Sorgen über die Zukunft, Angst, Bedauern über die Vergangenheit. Wir sollen selber wissen, was uns versklavern will. Lasst uns würdig der höchsten Berufung Jesu Christi den Kampf kämpfen. Und es lohnt sich. Es lohnt sich zu 120 Millionen Prozent. Ehre, das ist eine Ehre und Freude, auf der richtigen Seite zu kämpfen. Gott sei uns gnädig und segne uns dabei. Amen.